Herzlich willkommen zu Technikwürze. Heute die Folge 130 CSS Sprites total. Und nachdem der Daniel seinen Safari-Prozess beendet hat und neu gestartet hat und jetzt auch wieder die ganzen Dokumente zur Verfügung hat, ist auch er heute mit dabei.
Richtig, ja, hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski, Nadja Müller, Sascha Postner und Daniel Jagdzent.
Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen kleinen Ausgabe zum Thema CSS-Sprites. Mit einer Premiere gestartet, gerade schon erwähnt, dein Safari ist abgeraucht.
Ja, das ist in letzter Zeit gar nicht mal so eine Premiere. Ich habe den auch allerdings, muss ich dazugeben, etwas länger auf und mit etwas mehr Fenstern. Und irgendeines von diesen Fenstern hat wohl irgendwo ein Speicherleck und naja.
Kommt schon mal vor,
dann passiert es halt.
Wenn es dich beruhigt, ich bin das gewöhnt. Aber mir als Windows-User schreibt das ein kleines Lächeln aufs Gesicht, dass euch das auch mal passiert, ihr Mackianer. Whatever. Das soll heute nicht unser Thema sein. Unser Thema sind CSS-Sprites. Der ein oder andere wird es schon gehört haben. Vielleicht ist es vor allen Dingen ein Thema oder eine Sendung eben für Leute, die noch nicht so genau was damit anfangen können. Aber wir werden versuchen, natürlich auch noch ein paar Argumente für die Leute mit einzubauen, die sich schon mit dem Thema auskennen. Was genau sind eigentlich CSS-Sprites? Ja, ein CSS-Sprite, wie wir das definieren, ist letztendlich ein Bild, in dem sich viele kleine Bildelemente wiederfinden, die auf einer Seite Verwendung finden. Heißt letztendlich, wenn man zum Beispiel ein grafisches Interface hat auf einer Webseite mit vielen Icons, dann hat man nicht für jedes Icon ein eigenes Bild, eine eigene Datei, sondern man hat eine große Bilddatei, in der sich, ich sag jetzt mal gekachelt, alle diese kleinen Icons wiederfinden. Sprites sind schon ein bisschen länger bekannt aus dem Bereich der Computergrafik, auch aus dem Bereich von Computerspielen. Wir haben uns da noch mal ein bisschen versucht einzulesen und haben festgestellt, dass unter anderem der Wikipedia-Artikel nicht so gut aufbereitet ist.
Ja, und die Sprites, also das ist ein bisschen auch vor unserer Zeit gewesen, oder? Also die Benutzung oder die Verwendung von Sprites auf C64, also da haben wir sie dann bestaunen können, aber
das stimmt. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe noch mit Datasette gearbeitet, ja. Also das war schon noch meine Zeit. Aber ich habe tatsächlich ich bin mit Sprites konfrontiert worden, als ich für Duke Nukem 3D Level gebaut habe.
Was für Level denn eigentlich? Jetzt mal so einen kleinen Exkurs. Aber hattest du wie in meiner Uni mal üblich oder mal geschehen, die Mensa nachgebaut oder was?
Also damals war ich noch nicht in der Uni, aber ich habe tatsächlich, und keine Sorge, bevor jetzt irgendwen anruft, ja. Also ich habe tatsächlich mal die Turnhalle unserer Schule nachgebaut, weil die so schön einfach war. Ja. Kein Amoklaufgefahr, keine Sorge. Wir haben auch alles Mögliche gebaut, so Weltraumstationen und so. Und da gab es halt auch CSS-Sprites, nicht CSS-Sprites, Entschuldigung, sondern überhaupt generell Sprites. Das Ganze hat aber nichts, also es hat nichts mit dem Getränk Sprite zu tun. Sprite scheint der englische Ausdruck für Kobold zu sein. Das hatte damals wohl in den Spielen oder in Grafikanwendungen den Grund, dass es so benannt wurde, weil die quasi auf dem Bildschirm rumgespukt haben, ohne wirklich in der, jetzt muss ich ganz kurz nachlesen, ohne im Grafikspeicher zu finden zu sein. Weil sie nämlich quasi komplett von der Grafik-Hardware positioniert wurden. Kleiner Hinweis, die Sprite von Coca-Cola, die man so schön trinken kann, kommt wohl aus dem zusammengesetzten Wort aus Sprinkle und Light. Also spritzlich, spritzig und leicht. Ne, das ist dann Sprite.
Okay, und heißt nicht Kobold.
So, okay, genau. Aber so viel zu den Exkursen. Zurück zum Thema CSS Sprites. Die Frage ist, warum sollte man das, oder warum benutzt man es? Warum sollte man es, ist auch noch zu diskutieren, aber wo ist der sittliche Nährwert?
Ja, genau, also wann die Technik eigentlich meines Wissens eingeführt wurde, ist mal wieder ein Problem des Internet Explorers gewesen, dass man kennt ja diese hübschen On-Mouse-Over-Effekte, wo wenn man mit der Maus über ein Bild rübergeht, dass das Bild ausgetauscht wird. Und man sieht dann halt dann den Over-Effekt. Also das Over-Effekt ist dann ein anderes Bild. Und das hat halt, wenn man das in der Dreamweaver-Manier macht, einfach das Source-Element neu zu setzen, dann flackert das halt, weil das Bild ja erst geladen wird, wenn es auch schon angezeigt werden soll. Ja. Genau, und dann da wurden dann halt CSS-Sprites für benutzt, um halt dieses Bild schon vorher geladen zu haben und dann einfach nur dieses Hintergrundbild zu verschieben beim OneMouse-Over.
Also man muss sich das so vorstellen, nehmen wir mal das Standardbeispiel, man hat eine Navigation mit Buttons, die als Hintergrund dienen. Ich habe zum Beispiel einen blauen Button, der den Status des Buttons anzeigt, wenn gerade nichts passiert. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, soll der Button rot werden. Geht man halt hin und arbeitet entweder ganz furchtbar mit JavaScript zum Beispiel und sagt, hier tausch bitte das Bild aus oder den Hintergrund aus, dann wird quasi ja das neue Bild geladen und das gleiche passiert, wenn ich jetzt mit einer Pseudo-Klasse? Wie peinlich.
Ja, Pseudo-Klasse.
Mit einer Pseudoklasse arbeite mit Hoover in CSS-Manier und sage, okay, dann bitte ein anderes Hintergrundbild anzeigen. Das führt in jedem Fall im Internet Explorer zum großen Flackern, kann aber auch in einigen anderen Browsern für einen solchen Effekt sorgen, weil eben das Bild nachgeladen werden muss. Und selbst wenn man eine super, mega schnelle Internetleitung hat, also winzige Millisekunden vergehen halt. Ja. Zu diesem Zweck geht man dann halt hin, nimmt eben ein Bild, in das man beide Stati des Buttons reinmacht, nämlich den roten und den blauen, und positioniert das Hintergrundbild quasi. Und in dem Moment gibt man dann, wenn man mit der Maus drüber geht, gibt man dem Hover-Status einfach eine andere Position des Bildes, sodass also quasi sich im Hintergrund das Bild sprungartig verschiebt. Hat eben den Vorteil, dass das Bild schon komplett geladen worden ist und im Cache des Browsers zu finden und es sich also durch das Verschieben nicht neu geladen werden muss und auch nicht flackert.
Ja, es wird auch gar nicht mal die URL von dem Bild verändern, sondern einfach nur die Position des Hintergrundes. Und genau. Deswegen kann es auch gar nicht flackern, sozusagen.
Das ist richtig.
Ja, das ist das initiale Problem gewesen, wofür dann CSS-Sprites verwendet wurden. Aber mittlerweile werden sie ja auch etwas weiterverwendet, oder?
Ganz genau. Also damals scheint es so gewesen zu sein, dass die ersten Leute, die das verwendet haben, halt tatsächlich, wenn sie damit gearbeitet haben, viele solcher Sprites gemacht haben. Also zum Beispiel ein Sprite für das Menü, ein Sprite für das Submenü, ein Sprite für Kontakt-Icons oder solche Dinge. Mittlerweile gehen viele hin und kombinieren noch viel, also kombinieren all diese Sprites zusammen in einem Monster-Sprite und haben halt eine riesen Bilddatei, in der sehr, sehr, sehr viele Icons oder Hintergrundgrafiken oder auch generell Grafiken zu finden sind, die auf der Seite Verwendung finden. Jetzt könnte man sich fragen, macht das überhaupt Sinn? Denn wenn man drüber nachdenkt, ist ja klar, dass wenn ich ganz viele Bilder in einer großen Bilddatei kombiniere, diese relativ groß wird. Und man stellt sich die Frage, wäre es nicht schneller, mit vielen kleinen Dateien zu arbeiten?
Richtig, ja. Das könnte man sich fragen. Allerdings ist es meistens so oder im Regelfall so, dass diese große Bilddatei in der Summe kleiner ist als all diese kleinen Bilddateien in der Summe.
Das ist tatsächlich mir auch so aufgefallen, auch wenn man sich die ganzen Artikel, die zu diesem Thema CSS-Sprites so existieren, im Netz anguckt, wird das quasi immer wieder deutlich. Ich finde das ganz spannend. Hat das damit zu tun, dass quasi jedes Bild einen gewissen, ich sag's jetzt mal laienhaft, Header und Footer hat, der immer dabei sein muss? Und das heißt, wenn ich dann aus zum Beispiel 30 kleinen Bildern ein großes mache, spare ich da auch solche Metadateien oder solche so ein Overhead oder sowas?
Genau, ja, genau, das ist es. Also da werden eigentlich nur ein Header ist da, es gibt kein Footer, aber okay. Das ist sozusagen nur ein Header. Aber in dem stehen halt so Codierungsanweisungen drin, also je nach Art des Grafikformats ist es ja anders, ist kodiert die Bilddaten, also irgendwie komprimiert. Und bei den meisten dieser Komprimierungsmethoden ist es halt von Vorteil, wenn das Bild größer ist, dann hat der Algorithmus ja mehr Daten zur Verfügung, die er halt mit denen er arbeiten kann. Und dann kann er besser komprimieren.
Das heißt, im Regelfall gilt für diese Technik der CSS-Sprites nicht das, was Aristoteles mal gesagt hat. Ich möchte kurz mein geisteswissenschaftliches Studium einbringen. Er hat nämlich gesagt, quasi das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. In diesem Fall ist es genau umgekehrt. Da ist das Ganze nämlich kleiner als die Summe seiner Teile. So viel zum Klugscheißer-Exkurs.
Ich glaube, er hat das mal anders gemeint, aber ist
egal. Er hat es sehr anders gemeint. Nein, trotzdem könnte man ja denken, nun, ich habe halt diese Datei und die ist relativ groß, auch wenn sie vielleicht von der Gesamtspeichergröße kleiner ist als die Summe der einzelnen Dateien. Aber bringt das, also dauert es nicht trotzdem länger? Ein weiterer Vorteil dieser Technik, also des Zusammenfassens der Bilder, ist, dass man sich HTTP-Anfragen, also HTTP-Requests, sparen kann. Kannst du dazu was sagen, warum das wichtig ist?
Genau, das es gibt in der HTTP-Spezifikation, die ja schon einige Jährchen her ist, gibt es da einen Abschnitt, in dem bestimmt wird, dass ein Browser nur maximal 2 oder 4, ich weiß die ganz genaue Zahl nicht, Verbindung zu einer Domain aufmachen darf, parallel. Das kann man auch gut in Firebug halt in einem Netzwerkmonitor oder in Safari in dem Netzwerk Monitor beobachten, dass Bilddateien nicht alle parallel geladen werden, sondern nur teilweise parallel. Und standardmäßig halt nur 2 parallel. Also nicht nur so Bilddateien, sondern halt Skripte, Bilddateien, CSS-Dateien, alles.
Ja, Flash kann, und so weiter, ja.
Genau, ja. Und da ist natürlich von großem Vorteil, wenn alle Bilder in einem einzigen Request dann halt abgehandelt wurden. Oder nicht alle Bilder, aber halt die meisten Bilder. mit dieser großen Sprite-Datei in einem Request abgearbeitet wurden. Und na, vielleicht ist nicht so das gravierendste Element, aber so ein HTTP-Request hat ja nun auch einen Header. Der wird natürlich auch gespart. Also da wird halt nur ein einziger Header mit übertragen, anstatt 20, 30.
Ja.
Sind nicht so riesig die Header, aber...
Ja, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich...
Jedes Byte zählt.
Ganz genau. Zumal, also wenn man den Traffic, vor allen Dingen, wenn man den Traffic bezahlen muss.
Ja, das stimmt.
Weil es jetzt auch immer weniger wird. Also wir haben unter anderem einen Artikel, den wir werden ein paar Artikel in den Shownotes verlinken. Unter anderem auch den Artikel von David Shear. Ich hoffe, den guten, heißt der? Nee, Dave Shear.
Ja. Wie auch immer der ausgesprochen wird, ne?
Ja. Ich sage jetzt einfach mal Dave Shear, der damals auf A List Apart quasi so den ersten Artikel dazu veröffentlicht hat, aber auch einen Artikel von einem Yahoo, wie hießen die Jungs nochmal?
Exceptional Performance Team.
Ja, vom Exceptional Performance Team, super Marketing Buzzname. die unter anderem halt auch nochmal so ein bisschen aufzeigen, wie viel man ersparen kann, und festgestellt haben, dass man quasi, dass 80% der Anfrage, also oder überhaupt der Ladezeit von Webseiten über die HTTP-Requests und das Laden von eben solchen Sachen wie Stylesheets, Images, Skripten und so weiter generiert wird. Und man kann signifikant die Ladezeit von Webseiten steigern, wenn man halt CSS-Sprites für solche Fälle einsetzt. Beispiele dafür sind, also die vor allen Dingen wirklich große CSS-Sprites einsetzen, sind sehr berühmte, also fängt zum Beispiel an bei Google. Man kann, wenn man da sich das Ganze mal näher angucken möchte, einfach mal eben, wenn man auf so einer Webseite drauf ist, sich mal die Stylesheets angucken oder super Tipp oder ganz einfach gemacht, wenn man die Web Developer Toolbar hat, zum Beispiel für den Firefox, dann einfach mal in dem Image, in dem Images Menü auf View Image Information gehen und dann werden einem ja alle Bilder angezeigt, die auf der Webseite verwendet werden und man ist dann teilweise irritiert, wie bei Google, Yahoo sowieso. Sie haben sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Schönes Beispiel auch MobileMe. Auf das der, jetzt muss ich mal kurz überlegen, mal nachgucken, so viele Links, dann kann man sich das nicht alles merken. Ich glaube, es war Gerrit von Aken hatte darauf hingewiesen, die haben quasi eigentlich alles, das ist im Moment nicht mehr so, aber als er seinen Artikel geschrieben hat, war es so, die haben quasi wirklich alle Grafiken, die sie auf der Webseite verwenden, in einer Datei. Die ist gigantisch groß, also ich glaube über 3000 Pixel und lädt trotzdem ultra schnell. Dann deutsche Beispiele, Xing zum Beispiel, die Bahn und was es nicht noch alles gibt. Also es gibt halt sehr viele bekannte Webseiten, die damit arbeiten und wo man tatsächlich mal nachverfolgen kann, wie schnell die ganzen CSS-Sprites laden.
Ja, das zeigt ja, dass da muss ja was dran sein. Das muss ja gut sein.
Naja, also ob jetzt zum Beispiel es unbedingt ein Signal ist, wenn die Bahn das benutzt, lassen wir mal dahingestellt. Aber es ist tatsächlich einfach mittlerweile eine sehr bekannte Technik und auch eine sehr akzeptierte Technik. Ich habe noch letzte Woche ganz die Hände über den Kopf zu schlagen, weil ich einer Agentur, die tatsächlich im Quelltext weder unobtrusive noch sonst irgendwie mit JavaScript quasi On-Mouse-Over-Effekte gemacht hat und noch nicht mal ein Hintergrundbild ausgetauscht hat, sondern wirklich ein Image-Tag im Quelltext ausgetauscht hat und es hat unfassbar geflackert quasi, weil dann auch noch der Server super langsam war. Und die tatsächlich von CSS-Sprites noch nichts gehört haben, hatten. Deshalb war es mir auch nochmal ein Anliegen, diese Sendung jetzt hier zu machen. Ja, kommen wir mal ein bisschen zu den trotzdem vorhandenen Nachteilen, wenn man die so nennen möchte. Nachteilen. Also
ja,
sagen wir mal so, ich glaube vielen, die das jetzt noch nicht kennen, die sich jetzt zum ersten Mal sich jetzt gedanklich mit CSS-Sprites auseinandersetzen, wir entschuldigen uns dafür, dass es immer ein bisschen schwierig ist, sowas zu visualisieren, wenn wir jetzt sagen, ihr verschiebt das Hintergrundbild. Ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Die meisten Leute haben noch ein bisschen im Kopf, naja, aber früher habe ich doch immer alle Bilder klein gestückelt. Das war erstens eine Zeit, wo wir noch alle mit Layout-Tabellen gearbeitet haben. Wer sich mit Layout-Tabellen auseinandersetzen will, geht jetzt eine Sendung zurück. Da war letzte Woche Layout-Tabellen total. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel mit Fireworks seinerzeit gearbeitet und Webseiten damit gemacht und da war eigentlich alles Bild. Man konnte froh sein, wenn Text mal nicht Bild war, weil alles in kleine Kacheln geschachtelt wurde. Das war damals auch State of the Art, unter anderem deswegen, nicht nur wegen der Layout-Tabellen, sondern weil man ja auch langsame Internetverbindung hatte und die Illusion geschaffen hat, das dann schneller lädt. Im Endeffekt von der Summe her.
Ein Vorteil war ja auch, dass man dann einzelne Bilder dann als JPEG oder als GIF oder als Animated GIF oder so machen konnte.
Ja, genau, das stimmt. Also in dem Fall ist es schwierig, es sei denn, man macht ein großes Animated CSS-Sprite raus. Aber das ist vielleicht nicht so schön. Aber damals war es halt, da ging es dann darum, dass man eben schon Teile des der Webseite gesehen hat. In der Summe war hinterher die Ladezeit natürlich trotzdem höher, als wenn es jetzt ein großes Bild gewesen wäre. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man das jetzt so ein CSS-Sprite hat und sagen wir mal, es ist wirklich richtig groß, viele Kilobytes, also vielleicht auch mal 50 Kilobyte oder so, was ich schon für groß halte, dann ist klar, dass das trotzdem natürlich seine Zeit zu laden braucht. Und in der Zeit sind die Elemente dieses Bildes dann eben nicht vorhanden und auf der Webseite auch nicht zu sehen. Das sollte man nicht vernachlässigen. Man hat immer so im Kopf, ja, aber DSL hat ja nur wirklich mittlerweile jeder. Erstens hat das nicht jeder. Kommt ja dann demnächst hoffentlich mit den Förderungspakete nochmal, die...
Weiß ich auch nicht.
Infrastrukturförderungspakete, damit der Wirtschaft wieder besser geht. Aber nicht nur die, ich habe letztens auch mit meinem Rechner so langsame Internetverbindung gehabt, da merkt man mal wieder, ja, okay, da geht was. Trotzdem kann man diesen Aspekt, denke ich, eher zurückstellen, denn dann braucht es vielleicht eine Sekunde, bis dann diese Datei geladen ist. Im Gesamteffekt ist es immer noch besser.
Ja, und das ist ja eigentlich nur dann beim ersten Mal, dann ist das Hintergrundbild im Cache und dann ist gut. Dann ist ja wieder
für die
komplette Seite dann im,
genau, fürs Gesamterlebnis ist es natürlich nett. Ich höre jetzt schon wieder Leute schreien, die sagen, ja, aber wenn das dann nicht lädt, dann sind die Leute auch schon wieder von meiner Seite runter oder so. Aber das ist eigentlich bei den CSS-Sprites, über die wir hier reden, eigentlich nicht der Fall. Denn es wird ja hinterher kein Bild sein, das 1,2 Megabyte groß ist oder so, sondern, wie gesagt, ich denke, wir reden über etwas, das bis maximal 100 Kilobyte geht. Und das finde ich schon exorbitant groß. Also es ist nicht nötig. Wenn man PNGs benutzt, was gern genommen ist, dann unbedingt nochmal optimieren und zwar nicht unbedingt mit einem Adobe-Tool, sondern möglicherweise mit was anderem, dass das Ganze dann nochmal ein bisschen wirklich runterdrückt. Da kann man sich teilweise nochmal 40% Speicherkapazität sparen. Du hattest hier einen Online-Dienst vorgeschlagen, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht kenne.
Ja, genau, das ist smush.it, das ist Smushit. Das ist auch von den Yahoo Exceptional Performance Menschen. Und die benutzen einige Open-Source-Tools, um halt diese PNG, um zum Beispiel PNG-Dateien, aber auch JPEG- oder GIF-Dateien zu optimieren. Alles halt looseless.
Und das kann was, also das hat richtig Einsparungspotenzial.
Ja, ich habe da ein paar Testbilder durchgeschickt, wir haben dann 25% eingespart. Oder so.
Nett. Also vielleicht der richtige Zeitpunkt, wenn man sich überlegt, beim nächsten Webprojekt auch die Icons oder die Grafik-Interface-Objekte dann halt in einen CSS-Sprite zu packen, auch nochmal über eine bessere Bildoptimierung nachzudenken. Dann haben wir einen Vorteil gefunden, den wir aber gleichzeitig auch für einen Nachteil halten. Ein paar Artikeln habe ich gelesen, dass es ja so unheimlich nett ist, dass man jetzt demnächst dann alle Grafikinterface-Elemente in einer Datei hat und die dann schnell ändern und finden kann. Das kam mir so ein bisschen vor wie das Argument damals, als wir für CSS gekämpft haben und gesagt haben, Leute, ist doch so super, wenn ihr irgendwie an den Text jetzt von der gesamten Seite immer in Rot haben wollt, dann geht ihr in eine Datei, ändert dort den Hexcode und zack, ist die ganze Seite rot. Ich finde das in dem Moment nicht ganz so schlüssig. Also klar, man kann mal eben hinten ein neues Element, also man kann ein neues Element integrieren, das kostet aber schon auch ein bisschen Arbeit. Und wenn ich jetzt mittendrin, also wenn ich wirklich großes CSS-Sprite habe und mittendrin irgendwo das Icon ändern muss, finde ich das jetzt nicht wesentlich einfacher, als quasi das Icon in der Einzeldatei zu ändern.
Ja, und dann machen wir sowas, wo dann einfach das Bild ein bisschen größer wurde. Also das ein einziges Icon ist dann jetzt leider ein bisschen größer und jetzt musst du alle verschieben. Das ist dann nicht mehr Spaß.
Das ist richtig, wobei da sollte man dann halt tendenziell aufpassen, dass man, wenn man so einen CSS-Sprite erstellt, genug Abstand dazwischen den einzelnen Elementen lässt, dass so mal ein paar Pixel größer oder kleiner jetzt nicht, kleiner ist sowieso kein Problem, aber dass das halt nicht zu einem großen Problem führt. Und dann einfach weißen Zwischenraum lassen, der oder in welcher Hintergrundfarbe man das auch immer gerade benötigt. Und das dann, also da quasi schon mal ein bisschen vordenken. So. Aber da haben wir auch gleich, kommen wir gleich noch zu ein paar Tools, die euch dabei helfen können, so ein CSS-Sprite zu generieren. Die denken da eigentlich schon im Prinzip dran. Ja, keine großartige Technik ohne Bugs. Da haben wir so ein paar zusammengetragen, die allerdings größtenteils einigermaßen vernachlässigbar sind, weil sie mittlerweile in den Browsern gelöst sind. Fangen wir mal mit unserem Liebling an, dem Internet Explorer 5.6, also vor allen Dingen 6, für den wir größtenteils diese Technik auch nutzen, nämlich um dieses Flackern bei den On-Mouse-Over-Effekten zu unterbinden. Ich habe gelesen, hab das nicht nachvollziehen können und ich konnte auch diese, also ich konnte leider keinen, ich konnte das nicht replizieren, nicht. Ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. Ja, es ist reproduzieren. So, ich konnte das nicht reproduzieren, aber es stand in zwei Artikeln, dass es bei bestimmten Cache-Einstellungen trotzdem dazu kommt, dass der Internet Explorer die Bilder für den On-Mouse-Over-Effekt oder für den Hoover-Effekt nachlädt. Unter anderem stand das auch in einem Webkrautz-Artikel, den ich auch gerne verlinken möchte. Und wir wissen ja, dass die Webkrautz richtig viel Ahnung haben. Der ist von 2007 von Stefan David und also vermutlich hängt es dann auch mit den Server-Cache-Einstellungen zusammen.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist das standardmäßig im Apache so eingestellt, dass du da noch nie drüber gestolpert bist.
Ja, also mir ist es noch nie passiert.
Mir auch noch nicht.
Ja. Gut. Der nächste Kandidat ist überraschenderweise für mich Safari, aber wir müssen es gleich wieder einschränken. Safari nämlich nur bis zur Version 3, also in der Version 3 aufwärts gibt es das Problem nicht mehr. Da hat es scheinbar das Problem gegeben, dass Hintergrundbilder gekachelt werden oder wiederholt werden, auch wenn man quasi sagt No Repeat. Problem ist dann natürlich erst entstanden, wenn man jetzt tatsächlich Bilder ausgetauscht hat. Also wenn man ein Bild, das man normalerweise im Quelltext eingebettet hat, durch ein CSS-Hintergrundbild ersetzt. Ja, ist wie gesagt einfach zu lösen, indem man rund um das Bild einfach genügend Freiraum beibehält. Dann stört es nicht. Und wie gesagt, im Safari 3 aufwärts ist es eh nicht mehr
Ja, wer benutzt denn schon noch Safari 2? Also.
Ja, okay, ich kenne jetzt nicht die Austauschverhalten oder das Austauschverhalten von Mac-Usern. Ich habe gerade meinen alten G3 verkauft, da ist noch Internet Explorer 5.1 ist das, glaube ich, ne, gewesen.
Und was für ein Safari hattest du da drauf?
Gar keinen.
Gar keinen?
Gab es da überhaupt schon Safari für? Ich weiß nicht. Ich habe das Ding auch nur gehabt, um auf diesem unsäglichen Internet Explorer, nee, 5.5 war das, glaube ich, oder?
Internet Explorer? Ja,
Internet Explorer 5.5. Ja, ich habe den nur gehabt, um damit zu testen, weil ich einen Kunden hatte, der darauf Wert gelegt hat. Und zwar immer noch bis vor kurzem, jetzt ist er weg. Aber egal. Ja, und dann Opera. Opera hat bis zur Version 9 wohl Probleme gehabt, damit Hintergrundpositionen von über 2024 Pixel oder weniger als, also minus 2024 Pixel zu verarbeiten und rundet das dann irgendwie auf und ab. Und man musste dann quasi, oder man sollte, wenn man die Opera-Version vorher berücksichtigen möchte, was vielleicht keine schlechte Idee ist, kein CSS-Sprite machen, das größer als 2024 mal 2024 Pixel groß ist. Zusätzlich gibt es noch einen Bug im Opera 6, der wohl keine Background-Images auf Hoover anzeigt. Wir haben aber mal kurz nachgeguckt, also Opera 6 war aktuell zwischen 2002 und bis Ende 2002 quasi. Davor gab es dann die anderen Versionen. Sollte eigentlich keiner mehr benutzen. Ich weiß, dass das ein hehrer Wunsch ist, denn beim Internet Explorer 6, ich weiß nicht, wann der auf den Markt gekommen ist, aber der wird wahrscheinlich auch schon älter als 6 Jahre alt sein, oder?
Ja, ich weiß leider, Jungs, hätten wir ja auch mal nachgucken können, aber der ist älter als 6 Jahre. Das habe ich jetzt am Ende so.
Ja, das ist also dementsprechend zeigt sich, dass vielleicht nicht unbedingt alle Browser immer sofort ausgetauscht werden müssen. Ich habe das jetzt mal nebenbei ganz schnell gegoogelt. Und hier steht, die Version 6 erschien am 27. August 2001.
Ja.
Schön. Und verbesserte die Unterstützung von CSS 1, DOM 1 und SMIL 2.0. Whatever SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language.
Genau das.
Okay, whatever. Auf jeden Fall haben wir mit dem leider auch noch intensiv zu kämpfen. Letzter, ich will das nicht unbedingt Bug nennen, aber das iPhone verballert unglaublich viel Speicher bei großen Sprites. Das Ding, so geil es ist, ich bin ja kein großer Freund, obwohl ich eins habe, hat da ein echtes Speichermanagement-Problem, wenn man da mit riesen 2000 Pixel mal 1000 Pixel CSS-Sprites um die Ecke kommt. Das sollte man auf dem Schirm haben, aber ich denke, vielleicht wird sich auch das ja irgendwann mal ändern und vielleicht dann mit der Version, der Firmware-Version 3.0, wo man dann ja auch endlich Copy und Paste bekommt. Ja, das sind so die Negativpunkte. Solltet ihr da noch irgendwas kennen, postet es gerne in die Comments. Ja, kommen wir mal zu Tools.
Richtig, ja. Da haben wir zwei Kategorien und zu jedem ist wieder mal so zwei Tools. Einmal die Online-Tools. Da gibt es zum Beispiel den Sprite-Generator von website-performance.org.
Ja, eine sehr interessante Seite, wie ich dann auch festgestellt habe.
Wirklich, ich habe mir die gar nicht mal genauer angeguckt, aber gibt es noch mehr Tools, oder?
Ja, es gibt so ein paar, nette Artikel. Ja.
Okay. Also dieser Generator und CSSSprites.com, das ist noch ein weiterer Generator, machen eigentlich so einigermaßen das gleiche.
Ja, wobei der zweite, den fand ich ein bisschen unkomfortabler, aber.
Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen schlichter gehalten.
Spartanisch, ja.
Ist ja auch noch Alpha, wie es da steht.
Ja.
Da kann man, den kann man einfach halt seine Bilder hochladen und diese Generatoren generieren dann diese Sprite und das dazugehörige CSS dafür.
Sehr praktisch. Ja, schön bei dem ersten, den wir angeben werden, also dem Sprite-Generator von WebsitePerformance.org, schön ZIP-Datei, alle Bilder hochladen und kann man noch ein paar Einstellungen vornehmen. Unter anderem werden dann auch gleich so, es wird gleich versucht, die Bugs abzufangen, die wir angesprochen haben. Also man erlässt genug Abstand zwischen den einzelnen Bildern und so weiter und so fort und sehr komfortabel.
Ja, genau. Und dann gibt es noch Offline-Tools. Da eigentlich nur, also mir sind dann nur, ist da nur ein einziges drunter gekommen in zwei Variationen. Einmal Smart Sprites für in Java geschrieben und Smart Sprites PHP-Konvertierungen davon. Das sind Tools, da sind so sind CSS-Preprozessoren sozusagen, die ja, da schreibt man dann in seinem CSS bestimmte Kommentare, die dieses Tool versteht. Und da dann anhand dieser Kommentare werden dann die Hintergrundbilder, also einige Hintergrundbilder, die dann speziell ausgezeichnet wurden, so mit diesen Kommentaren, werden dann ersetzt durch Sprites. Das ist auch sehr mächtig, die Tools. Und was halt hier von Vorteil ist, man kann die in seine Bildumgebung einbauen. Zum Beispiel sind die auch ARM-kompatibel. Und
Also,
dann
Moment,
können
das
die.
habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das ist mir nämlich neu. Das heißt, du hast quasi die Bilder an irgendwelchen Speicherorten, markierst in dem CSS durch Kommentare, dass zum Beispiel in einer Klasse jetzt das Hintergrundbild ausgetauscht werden soll und diese Programme gehen hin und generieren quasi aus diesen Anweisungen in den Kommentaren ein CSS-Sprite.
Genau, ja, und ersetzen dann auch gleich in dieser CSS-Datei diese
Anweisung, ja, also die
Background-Anweisung.
Background-Anweisung und die Positionen.
Genau, also
Das ist ja mal nett.
da musst du dann nichts mehr weitermachen. Du hast dann eine neue CSS-Datei und diese Sprite-Dateien
Ja.
und die kannst du dann direkt verwenden.
Also du baust quasi die Webseite so wie sonst auch und das macht das quasi automatisch.
Genau.
Nice. Cool.
Ja, und das kann auch halt mit Besonderheiten umgehen, die wir jetzt auch gar nicht so richtig angesprochen haben, wie Repeat X und Repeat Y. Also da könntest du dann zum Beispiel für alle Repeat X Sprites eine Sprite-Datei erstellen und für alle Repeat Y Sprites eine andere. Und
Ja, ich meine,
dergleichen.
anders wird es ja auch nicht gehen. Also,
Genau, anders wird es nicht gehen, aber das unterstützt das halt auch und berechnet dann auch gleich da muss man natürlich, wenn man da diese Repeat-Option verwenden möchte, muss man ja in der Sprite-Datei dein Hintergrundbild aneinanderreihen. Also du musst ja, wenn das eine Hintergrundbild ist jetzt 5 Pixel breit und das andere Hintergrundbild ist 7 Pixel breit. Und die möchten beide in der Breite halt, also möchten Repeat X haben.
Ja.
Dann, wenn sie in den Sprite gepackt werden sollen, dann müssen die
Beide 7 Pixel breit sein.
ja oder 5 mal 7 Pixel, ne? Also der Smart Sprite macht das dann automatisch so, dass die,
Ja, okay, also
dass er das
vergrößert
dann
sie dann, ja.
vergrößert,
Ja,
genau.
okay.
Das kleinste gemeinsame Vielfache.
Cool, das ist cool. Muss ich mir mal angucken. Das klingt gut. Ja, die Links müssen wir euch nicht vorlesen, die packen wir einfach so dazu, eben zu dem Artikel von Dave Shear und von Gerrit von Aken und auch den Webkrautz-Artikel und die Yahoo, wie hießen die Jungs?
Exceptional
Exceptional
Performance, was danach kommt, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr.
Leute, ja, die Exception von den Exceptional Performance-Leuten von Yahoo. Eine kurze Alternative, in Anführungsstrichen, wollen wir noch kurz ansprechen, die werden wir auch mit verlinken. Und zwar ein netter Artikel von Materi Design. Ich vermute, Materi ist der Autor, denke ich. Okay. Auf jeden Fall, da geht es quasi um einen CSS-Cache mit Base64-Codierung als Alternative zu CSS-Sprites. Vielleicht erklärst du ganz kurz was zur Base64-Codierung. Es ist nämlich jenseits meines Programmier- und IT-Verständnishorizonts.
Ja, das ist einfach eine... weißt du, was ASCII ist? Oder? Ja, auf jeden Fall kann man damit binäre Dateien in eine andere Codierung überführen, die halt auch in normalen Textdateien untergebracht werden kann. Also es ist einfach diese 265 Zeichen des 8-Bit Zeichensatz werden dann auf 64 Zeichen überführt.
Also es ist nicht das, wie wenn ich ein Bild im WordPad öffne, ja? Das ist nicht das.
Nee, da hast du dann direkt binäre Daten dann vorliegen, aber das ist eine wirkliche Konvertierung, die man dann da vornehmen muss, die dann wirklich dann auch das, die Daten größer macht natürlich. Ne?
Ja.
Genau, und einige Browser unterstützen halt auch Hintergrundbilder oder generell Daten direkt als Base64-codierte Strings übergeben zu bekommen. Der Internet Explorer ist da nicht dabei. Wer hätte das gedacht?
Ich wollte sagen, eine ganz große Überraschung.
Deswegen,
ich glaube, der Internet Explorer nur, also jetzt auch 7 und 8 oder nur 6?
8 weiß ich gar nicht, also 6 und 7 auf jeden Fall.
Okay.
8 weiß ich nicht. Das müssen uns unsere Hörer sagen. Deswegen halt nur Alternative in Anführungszeichen, weil den Internet Explorer gibt es ja nun mal und wird halt auch einigermaßen häufig verwendet. Und diese Alternative wäre dann halt nur für Firefox, WebKit und neuere Operas besser als einzelne Dateien als Hintergrundbilder zu haben.
Okay. Ja, wer mag, kann sich das nochmal angucken. Und dann noch ein kurzer Hinweis. Man kann natürlich auch schön HTTP-Requests, HTTP-Anfragen zurückschrauben, indem man auch JavaScript und CSS-Dateien zusammenschreibt. Es gibt da auch ein nettes Tool, wo ich den Link mit in die Shownotes reinschreiben werde, das diese zum Beispiel packt, also komprimiert und zusammenfasst, sodass man dann halt in im Quellcode eigentlich nur noch eine JavaScript-Datei referenziert und eine CSS-Datei und alle anderen da drin sind, aber man selber noch schön an unterschiedlichen CSS-Dateien arbeiten kann. Hat auch Vor- und Nachteile, ganz klar. Ist aber auch vielleicht mal ganz nett. Ich habe letztens eine Webseite umgesetzt mit irgendwie 7 jQuery-Plugins und das ist dann halt, sind dann wieder 6 HTTP-Requests mehr, die man sparen kann.
Das bringt es auf jeden Fall, ja klar. Da kann dann dieses Tool unterstützt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Tool du da jetzt im Auge hast, aber die meisten unterstützen dann ja auch sowas wie GZIP Compression und so. Also
ja,
das bringt es dann ja natürlich dann auf jeden Fall.
Ja. Ich werde das auf jeden Fall noch gleich raussuchen und dazu packen, den Link. Ja, das war, wenn du nicht noch was auf dem Schirm hast, das unser Thema heute. CSS Sprites total. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, doch, das war's auch von mir. Aber jetzt hast du ja nochmal einen Jingle abzuspielen, glaube ich, ne?
Genau, ich habe noch einen Jingle abzuspielen, und zwar den hier.
Aktuelles.
Genau, wir wollen noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Da hatte uns David einen Hinweis hinterlassen, und zwar auf die Flash-Plattform-Konferenz FFK09 in Köln. Organisiert von Marc Thiele, Sascha Wolte und dem Flash-Forum. Wir finden das vor allen Dingen wichtig, weil man ja immer auch mal wissen muss, wann man wo sich vielleicht mal einen Tag frei nimmt, um hinzufahren. Konferenz am 28. 29. April mit über 20 einstündigen Vorträgen und dazu 2 Workshop-Tage am 27. April und am 30. April. Fokus auf Applikationen rund um Consumer und rund um das Consumer und Enterprise Segment auf Basis von Flash, Flex, Air und Silverlight. Jo. Ich denke, das war's.
Ja, diesmal eine Sendung unter einer Stunde.
Ein Wahnsinn. Ganz zum Abschluss noch einen fetten Applaus, ja, weil Daniel, du hast heute nicht nur deinen Safari abgeschossen, sondern du bist auch offiziell nicht mehr Student.
Ja, richtig.
Es ist ein Wahnsinn. Wir sind alle begeistert. Gratulation.
Ja, wurde auch irgendwann mal Zeit.
Das wollte ich nicht gesagt haben. Okidoki, schönen Dank fürs Zuhören euch. Wir freuen uns auf eure Hinweise. Solltet ihr noch bessere Alternativen haben, irgendwo einen Bug auf dem Schirm, den wir übersehen haben, oder nette Tools zum Thema, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Themenanregungen und generell darauf, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss und bis bald.
Ja, ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.